Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Kaum ein Dichter wurde so verehrt und vereinnahmt wie Friedrich Hölderlin, dessen Geburtstag sich im kommenden Jahr zum 250. Mal jährt. Wir sprechen heute mit dem Philosophen Rüdiger Safranski und dem Schriftsteller Karl-Heinz Ott darüber, welche Funken diese rätselhafte Kultfigur bis ins Heute schlägt. Der ungarische Essayist, Kunsttheoretiker und Literaturkritiker Laszlo Földeni wird mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung 2020 ausgezeichnet, einem der bedeutenden Literaturpreise Deutschlands. Földeni ist einer der wichtigen Intellektuellen seines Landes und die Stadt Leipzig verleiht ihm nun den Preis für sein Buch Lob der Melancholie, rätselhafte Botschaften. Darin beschreibt Földeni diese schwermütige Stimmung als eine zutiefst lebensbejahende Haltung. Und im Sommer war Laszlo Földeni bei uns in der Lesart zu Gast und hat tatsächlich richtig Lust auf melancholische Tiefpunkte gemacht.
Ja, die moderne Melancholie ist für mich ein Zeichen des Anachronismus. Denn heute bemühen wir uns ständig, für alle Lösungen zu finden. Alles wollen wir lösen, sofort möglichst. Und der Melancholiker, der grübelt, der will nicht alles lösen, der ist zufrieden mit der Unlösbarkeit von vielen Dingen und weiß, dass unser Leben auf einer hauchdünnen Membran steht. Und wir sind seit sehr kurzer Zeit auf dieser Erde und in sehr kurzer Zeit werden wir verschwinden. Aber alles bleibt, Universum bleibt, alles bleibt. Also wozu diese Eile, alles zu lösen? Und der Melancholiker, insofern ist er eine anachronistische Figur heutzutage.
Also geben Sie sich ruhig und begeistert der Melancholie hin. Sie kann auch eine sanfte Form von Widerstand gegen Effizienz und Lebensökonomie sein. Und lesen Sie Laszlo Földenis wunderbares Buch Lob der Melancholie, rätselhafte Botschaften. Erschienen ist das beim Verlag Mattes und Seitz.
Adventskalender. Ich verschenke in diesem Jahr das Buch Dann schlaf auch du von Leila Slimani. Wobei ich lange überlegt habe, ob man ein Buch ausgerechnet zu Weihnachten verschenken kann, das mit dem Satz beginnt, das Baby ist tot. Also gleich im ersten Kapitel erfahren wir, wie die Geschichte ausgeht und das ist einigermaßen grausam. Es ist die Geschichte von einem jungen, gut betuchten Ehepaar. Die Frau möchte wieder als Juristin arbeiten und macht sich aber viele Gedanken darüber, wer die perfekte Kinderfrau für ihre Kinder sein könnte und die wird gefunden. Es ist eine ältere, alleinstehende Frau und das Paar ist sofort begeistert von ihr. Die Kinder scheinen sie zu lieben. Die Wohnung ist immer picobello aufgeräumt und keiner merkt, dass diese zutiefst unglückliche Frau einen grausamen Rachefeldzug plant. Es ist also ein wahrer Psychothriller. Es hat mich unglaublich fasziniert, mit welchem feinen psychologischen Gespür Leila Slimani die Charaktere entwickelt. Wie sie das Paar darstellt, das mit seiner jeweiligen Rolle ringt, seinen Ansprüchen an das Leben, seiner irgendwie auch rührenden Naivität im Umgang mit der Kinderfrau Luise. Und wie Slimani diese Frau zeichnet, das ist absolut grandios. Diese Mischung aus Unterwürfigkeit und gleichzeitig sehr bestimmt und wie sie da immer tiefer in das Familienleben eindringt und ihre Boshaftigkeit und ihr Hass. Dieses Buch zieht einen so dermaßen in den Bann, man braucht allerdings starke Nerven. Ich schenke das Buch meiner Schwester. Ich hoffe allerdings, dass sie die Nerven hat, mit dieser einfach großartig erzählten Geschichte umzugehen. Und Psychothriller hin oder her, Slimani gibt ja auch einen sehr feinsinnigen Einblick in das Thema Kinder und Karriere. Und das kennt meine Schwester als erfolgreiche Juristin nur zu gut.
Stefanie von Oppen verschenkt also Leila Slimanis Roman Dann schlaf auch du, aus dem Französischen übersetzt von Amélie Thoma. Erschienen ist das Buch bei BTB für 10 Euro. Zu seinen Lebzeiten war Friedrich Hölderlin ein verkanntes Genie, das sich, nachdem er mit Hegel und Schelling studiert hatte, als Hauslehrer durchschlug, für die Revolution begeisterte und schließlich ganze 36 Jahre in einer Turmstube seine ganz eigene Welt verdichtete. Nach seinem Tod wurde er verehrt und vereinnahmt wie kaum ein anderer Dichter. Zum 250. Geburtstag Hölderlins im kommenden März sind zahlreiche Veranstaltungen geplant und es gibt einige Neuerscheinungen. Zwei Bücher zu Friedrich Hölderlin wollen wir uns jetzt mal genauer ansehen mit ihren Verfassern, dem Philosophen Rüdiger Safranski, dessen Biografien von Schopenhauer, Nietzsche, Schiller, um mal nur einige zu nennen, in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Er ist jetzt hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Herr Safranski.
Seid ihr gegrüßt.
Und aus Freiburg ist uns der Schriftsteller Karl-Heinz Ott zugeschaltet. Auch er, wie Rüdiger Safranski, vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Hölderlin-Preis. Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Ott.
Guten Tag, Frau Gerg.
Es gibt ja wohl nicht viele Dichter, die über mehrere Jahrhunderte hinweg so genau gelesen, interpretiert, aber auch eben ideologisch vereinnahmt wurden wie Hölderlin. Herr Safranski, wie haben Sie es da geschafft, sich in diesem Dickicht von Interpretationen nochmal so einen eigenen frischen Zugang zu schaffen?
Naja, das geht nur, wenn man selber schon mal einen Zugang hat. Ich habe die Gedichte von Hölderlin, einige von ihnen, die ich für die schönsten halte, die es in der deutschen Sprache gibt, die habe ich dann auch schon früher immer mal auswendig gelernt. Ja. Und damit kann man in diesen Sprachkunstwerken herumgehen und bewohnt sie gewissermaßen. Und insofern konnte ich auch diese ganze Wirkungsgeschichte gewissermaßen durchqueren. Ich habe versucht, diesen Tigersprung zu machen und direkt erstmal zu Hölderlin. Obwohl das, was darum herum ist, die Rezeptionsgeschichte, ja unglaublich spannend ist. Und das können wir ja auch gerade in dem Buch von Ott erfahren. Ja.
Aber Herr Ott, Sie steigen ja auch ganz persönlich eigentlich ein. Tübinger Visionen heißt das erste Kapitel. Und das ist ja ganz konkret bei Ihnen. Sie hatten im Studium sogar mal den Schlüssel zum Hölderlin-Turm, habe ich gelesen. Und Ihr erster Roman zitiert auch im Titel Hölderlin. Was haben Sie denn für Bilder im Kopf zu diesem Dichter?
Ja, er ist mir in der Tat seit dem Studium ja sehr ans Herz gewachsen, was ja nicht heißt, dass man nicht ambivalente Gedanken und Gefühle dazu haben kann. Aber während des Studiums hatte ich in der Tat den Schlüssel zum Hölderlin-Turm und hatte dort am Wochenende immer Führungen gemacht. Und da war ich natürlich auch ganz stolz drauf, wenn ich nachts gelegentlich Gäste heimlich in den Turm führen konnte. Da musste man dann sehr aufpassen. Man durfte erst dann nicht groß eine Flasche Wein trinken. Das war alles sehr fein und ein bisschen aseptisch. Aber der Stolz war natürlich schon da.
Und hat man dann auch heimlich nachts da Gedichte rezitiert?
Nein, es ging ein bisschen prosaischer zu.
Was denken Sie beide, warum gerade dieser Dichter über so eine lange Zeit mit so starkem Interesse betrachtet und gelesen wird? Es gibt ja auch regelrechte Schlachten oder gab es um die Deutungshoheit. Es gab zwei verschiedene große Ausgaben. Liegt das in seinem Werk begründet?
Also ich finde, er wird gar nicht mehr so viel gelesen. Das finde ich sogar ziemlich traurig. Aber Sie haben natürlich recht. Er ist ungefähr um 1900 herum, auch veranlasst durch die George-Schule und so weiter, ist er vom Geheimtipp zum Mythos aufgestiegen. Es gibt deswegen einen Hai, wie man im Schwaben sagt, einen Heidenrespekt ja, vor dem Hölderlin. Aber ich habe eben trotzdem nicht den Eindruck, dass das wirklich gedeckt ist von einer wirklich intensiven Lektüre im allgemeinen Publikum. Es ist aber so, weil er so ein Mythos und eine solche Bedeutung hat, hat sich die ganze Philologie natürlich und die Deutungsprofis, ja, die haben sich um ihn versammelt. Und deswegen gibt es da auch so unendlich verstiegene Arten, ihn zu interpretieren, weil es die Korrektur eines normalen Leseverhaltens nicht gibt. Das scheint mir das Problem zu sein.
Wie denken Sie darüber, Herr Ott? Hat das vielleicht auch mit seinem Leben zu tun? Er war ja ein schöner, junger Mann mit zahlreichen Liebschaften und dann dieser extreme Bruch, dass er dann eben 36 Jahre verrückt, sage ich mal, im Tübinger Turmzimmer lebte. Legt das nahe, dass man da so starke Projektionen drauf wirft auf jemanden?
Ja, ich vermute auch ganz wie Herr Safranski, dass oft gar nicht das Werk im Zentrum stand, sondern die Figur. Das fing schon zu seinen Lebzeiten an, spätestens seit der Turmzeit 1807, dass die schwäbischen Dichter, die Uhlands und die Kerners und die Schwabs und der Weiblinger, bei ihm mehr oder weniger ein- und ausgingen oder ihn gelegentlich mal auf einen Spaziergang mitnahmen. Und ins Zentrum rückte damals natürlich diese Figur, die, ja, wie soll man sagen, später hat man bestritten, dass er wahnsinnig war, aber dem man natürlich in seinem Wahnsinn auch göttliche dichterische Fähigkeiten zugesprochen hat. Damals fing ja überhaupt erst dieser sogenannte romantische Geniekult an. Also man konnte dann das Wesen des Dichters gar nicht mehr vom Gedichteten trennen. Das war sozusagen eins. Und man sieht schon bei Weiblinger, in seiner kleinen Hölderlin-Biografie, die zwar im Titel lautet Hölderlins Leben, Dichtung und Wahnsinn, dass dort von der Dichtung fast nicht die Rede ist.
Er ist ja tatsächlich auf ganz unterschiedliche Weise ideologisch vereinnahmt worden, von den Nazis, die ihn vaterländisch interpretierten, bis zu den 68ern, die ihn als revolutionär feierten. Inwiefern liegt das schon in ihm begründet und wo würden Sie ihn einordnen?
Das Letzte, was Sie gesagt haben, revolutionär, also er war nun tatsächlich ein sehr politischer Mensch. Auch er war ein Jakobiner, das ist natürlich ein weiter Begriff damals. Er war ein Freund der Revolution, der Republik. Er träumte auch von einer schwäbischen Republik und wurde dann von seinem Freund Sinclair dann auch später in eine Art Verschwörung hineingezogen, ja, und ist ja dann sogar im Fadenkreuz der Polizei, der Staatssicherheit dann von Württemberg gelandet. Also er war schon auch ein Republikaner. Aber das verknüpfte sich bei ihm eben auch mit diesem sehr auch religiös-poetischen Enthusiasmus, so würde ich das mal nennen. Ja, er hatte ja eine ganz besondere Art, jetzt auch Religion und Poesie miteinander zu verknüpfen. Und das hing aber auch wiederum mit der Politik zusammen. Er wollte die verbrüderlichte und verschwesterlichte Menschengemeinschaft, die ganz dicht und unentfremdet, würden wir heute sagen, miteinander leben können und dort große Augenblicke realisieren können in ihrem Leben. Also, das gehört schon alles in den Hölderlin hinein, das Poetische, das Religiöse und das Politische.
Herr Safranski, Sie haben gerade schon angedeutet, dieses Gemisch, möchte ich mal sagen, aus Religion, Politik, Göttlichem, was da alles in Hölderlins auch Jugend, wo er da mit Hegel und Schelling zusammen studiert hat, die haben ja so eine innere Kirche gegründet, diese drei. Was war das für eine Idee? Was steckte da drin?
Naja, da steckte, ich meine, dieser Freundschaftsbund, ja, im Tübinger Stift, das ist ja auch Mythen begründet. Aber es war wirklich eine heiße Angelegenheit zwischen den dreien. Und man kann auch sagen, diese drei gehören zum innersten Kern bei der Erfindung des deutschen Idealismus. Ja, das ist schon sehr, sehr prägend. Und da geht es natürlich um diesen Schub, den es damals im ausgelöst von der Französischen Revolution, dass die Selbstmächtigkeit, dass das wieder an erster Stelle steht, dass die Fantasie, dass die Einbildungskraft, dass das überhaupt die Verhältnisse zum Tanzen bringen könnte. Ja. Dieser Geist, dieser enthusiastische Geist, das schaffen wir, ja, das machen wir, der beseelte diese drei. Und dieses Wir, was da zusammen entstehen sollte, das war immer noch sehr, sehr religiös und republikanisch geprägt. Ja. Das sollte ein starkes, heißes Wir werden. Und die Poesie sollte, jetzt auch von Hölderlin her gesehen, bei diesem Unternehmen auch eine ganz große Rolle spielen. Und man muss aber auch sagen, dass der Hölderlin, um letztlich ganz frei zu werden für seine Poesie, musste er sich auch von der Philosophie emanzipieren. Ja, das wollen heute so manche Philosophen, die sich dann über den Philosophen Hölderlin hermachen, was ja auch ganz schmeichelhaft ist, was auch schön ist, aber das wollen sie manchmal nicht richtig wahrhaben. Hölderlin musste sich auch von der Philosophie emanzipieren, um für die Poesie ganz frei zu werden.
Weil er auch diese Zerrissenheit der Welt, die bei Hegel ja zum Beispiel ganz deutlich wird, nicht ertragen konnte. Herr Ott, Sie zeigen das ja ganz deutlich, auch kritisch, dass da auch sehr viel Projektionen in diesem ganzen Bild, was sich die drei oder auch Hölderlin insbesondere da von der Antike gemacht hat und so eine Rückwärtsgewandtheit, eine Sehnsucht nach alten Zeiten. Das war auch so ein bisschen Zeitgeist, oder Herr Ott?
Ja, das war im Schwange, da knüpft ja Hölderlin und auch der frühe Hegel und Schelling, die knüpfen natürlich an etwas an, was da ist. Also ich sage nur Winkelmann, Griechenland war das Inbild der herrlichen Jugendzeit der Menschheit, heute müsste man dazu sagen, der westlichen Menschheit. Und danach kam die Götternacht. Die Götternacht beginnt mit dem Christentum, kann man plus minus sagen. Es zerstört diese pantheistische Naturseligkeit und deshalb wünscht sich natürlich Hölderlin und ich muss hinzusagen, anfangs natürlich alle drei Stiftler wünschen sich eine Zeit zurück, von der sie sich erhoffen, dass sie einerseits nicht hinter die Aufklärung zurückfällt, dass andererseits aber wieder ein mythisches Bild sinnstiftend über die Welt gespannt wird. Und zwar deshalb, weil sie sagen, nicht jeder kann ein aufgeklärter Denker sein, aber wir alle müssen uns in etwas Gemeinschaftlichem finden. Das Gemeinschaftliche kann im Grunde nur eine Mythologie bilden, und zwar in dem Sinne, dass sie Bilder liefert und Geschichten und eben nicht nur ein abstraktes Denken. Ich sage es mal heutig, Habermas, Ideal vom herrschaftsfreien Dialog ist recht und gut, aber er bleibt relativ abstrakt, zumindest für den sogenannten einfachen Menschen. Und da denken eben die drei, das reicht nicht aus, dass wir aufgeklärt sind, denn die Aufklärung an sich, man sieht es bei Kant, zertrennt ja alle Lebensbereiche und sagt, das gehört hierhin und das dorthin und nichts mehr hängt wirklich zusammen. Und das wollen sie überwinden durch eine erneute Mythologie.
Daran kann man gut anknüpfen. Ich würde da noch so einen anderen Dreh noch reinbringen, gerade was Hölderlin betrifft. Man muss sich auch noch mal ganz naiv fragen, was ist das denn eigentlich mit den hölderlinschen Göttern, die dann so eine Rolle spielen? Es ist tatsächlich so, alle haben sie damals die Antike verehrt, ja, von Goethe und Schiller und so weiter. Und man kann aber sagen, das ist vielleicht das Alleinstellungsmerkmal von Hölderlin. Der Hölderlin war der Einzige, für den die hinter der Antike stehende religiöse Haltung eine existenzielle Bedeutung hatte. Da hat er Feuer gefangen, im Gegensatz zum Christentum. Das hat er dann, er sollte ja Pfarrer werden, er war aber lebenslang auf der Flucht davor, irgendwann als Landpfarrer irgendwo zu enden. So. Und seine religiöse Erfahrung ist, ich würde es so beschreiben, das hat mit Monotheismus und sowas gar nichts zu tun. Man könnte sagen, das Göttliche ist momentan, ist plötzlich und es ist situationsbezogen. Wenn eine Freundschaft da ist, dann wohnt ein Gott da. Wenn eine Liebe da ist, dann wohnt ein Gott da. Wenn es einen starken Natureindruck gibt, dann ist da was Göttliches. Das heißt, und deswegen auch die vielen Götter, weil gewissermaßen diese Götterbilder, die sind dann einfach nur so zuständig für diese Intensitätssteigerung. Religiös ist bei Hölderlin die absolute Intensitätssteigerung im Moment. Und deswegen war er auch davon überzeugt, die Poesie ist das Organ, wo in dem zerbrechlichen, filigranen Sprachkunstwerk lebt etwas von diesem Geist des gesteigerten Lebens in einzelnen Situationen. Und deswegen, da kann ich anknüpfen an das, was Ott sagte, vollkommen, die Aufklärung macht alles platt, die nivelliert, die entzaubert, wie man das später sagen wird. Und der Hölderlin ist jemand, der die Poesie als Organ der Aufrechterhaltung eines intensiven Lebensgefühls versucht zu nutzen.
Und glauben Sie, das springt heute noch über auf heutige Leser, dieser Funke, der da drin liegt?
Also es springt nur über, wenn es ein bisschen auf einen selbst übergesprungen ist. Also das lässt sich nicht didaktisch herbeireden, man muss es spüren. Das ist wie bei der Musik, man muss da was hören. Wenn man dann aber was hört, dann wird man auch reingezogen. Also ja, man muss einfach selbstbewusst sagen, ja, wer daran teilnehmen will, der ist herzlich eingeladen.
Herr Ott, Sie beschreiben am Ende Ihres Buches, da kehren Sie nochmal in den Tübinger Stift quasi zurück und da tauchen die Geister, die Gespenster auf, die gar keine Geister sind, sondern Sie sagen so schön eine Anwesenheit. Was ist denn anwesend, wenn man heute Hölderlins Gedichte liest?
Ja, zuerst mal beziehe ich das ganz plastisch auf Tübingen. Denn Tübingen ist ja ein kleiner, überschaubarer Universitätsort, sehr mittelalterlich noch geprägt, die Gassen. Und wenn man dort studiert hat, gut, ich muss sagen, das war in den 80er Jahren, heutzutage ist die Uni vollkommen anders organisiert und viel verschulter. Damals war das ja alles noch wirklich auch im guten Sinne ein freierer Geist, der dort wehte, ein weniger auf Effizienz gerichteter Geist. Und wenn man dort in diesen Gebäuden ist, in der alten Börse, wo Hölderlin ja leider damals im Klinikum war, das war ja keine Lehranstalt damals, und nebendran das Stift und den Hölderlin-Turm, da hat man doch den Eindruck, hier weht deren Geist. Da muss man gar nicht die Schriften in- und auswendig kennen, die sind einfach präsent in Tübingen. Aber auch insgesamt ist es natürlich so gemeint, dass wir heute alle Diskussionen, die wir führen, im weitesten Sinn politisch, philosophisch, poetologisch, dass die doch im Wesentlichen ihren Kern haben, gut, man kann natürlich auch alles auf Platon zurückführen, aber wesentlich ihren Kern haben in der damaligen Zeit. Und man kann das gar nicht überschätzen, was die drei Tübinger Stiftler, Schelling, Hegel, Hölderlin, damals gedacht haben. Diese Gedanken, auch wenn sie später auseinanderdriften bei diesen dreien, prägen doch bis heute das Denken.
Haben Sie denn beide ein Lieblingsgedicht oder einen Lieblingsvers von Hölderlin, dass wir vielleicht mit ihm auch das Gespräch beenden?
Also mein Lieblingsgedicht ist Hälfte des Lebens. Das geht ja, mal sehen, ob ich da das zusammenbekomme. Mit gelben Birnen und voll wilder Rosen hängt das Land in den See, ihr holden Schwäne. Und trunken von Küssen taucht ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Und dann weh mir, wenn es Winter ist. Ja, und dann geht es weiter und es keine Sonne und Schatten der Erde. Und dann heißt es am Ende, die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Und das Gedicht heißt Hälfte des Lebens und es bildet tatsächlich dann das Leben von Hölderlin ab. Diese Trunkenheit, die poetische Trunkenheit in der ersten Hälfte des Lebens und im Tübinger Turm, die Mauern stehen sprachlos und kalt, in der zweiten Hälfte des Lebens.
Herr Ott, möchten Sie da noch was hinzufügen?
Also ich habe mehrere sogenannte Lieblingsgedichte, die Ode Heidelberg, den Lebenslauf, aber ich zitiere vielleicht nur den allerletzten Vers aus der Abendfantasie, der eigentlich ganz untypisch für Hölderlin ist, weil er fast schon etwas von einem kleinen Witz besitzt, nämlich friedlich und heiter ist dann das Alter.
Das ist auch ein gutes Motto, Karl-Heinz Ott. Vielen Dank und Rüdiger Safranski, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Und beide Bücher von Rüdiger Safranski und Karl-Heinz Ott sind im Hansa Verlag erschienen. Die Biografie von Rüdiger Safranski unter dem Titel Hölderlin, komm ins offene Feuer, Freund, und Karl-Heinz Otts Essay unter dem Titel Hölderlins Geister. Vielen Dank nochmal.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es war eine spektakuläre Wiederentdeckung, als der Roman Stoner von John Williams 1999 in Edwin Franks legendärer Reihe New York Book Review Classics wieder aufgelegt wurde und dem Autor damit posthum ein Welterfolg beschert wurde. Jetzt ist ein Buch über ihn selbst erschienen, der ja laut seiner vierten Frau gesagt haben soll, wenn er nicht Schriftsteller geworden wäre, dann vielleicht Klempner. Gabriele von Arnim hat Charles Shields Biografie von John Williams gelesen, Frau von Arnim. Das ist ja ein vielsagender Titel, der Mann, der den perfekten Roman schrieb.
Nicht? Ja, das ist natürlich ein Zitat. Das ist ein Zitat von einem Literaturhistoriker oder einem Kritiker und Kulturhistoriker, Morris Dickstein. Und der hat das 2007 in der New York Times geschrieben. Und das war 13 Jahre nach Williams Tod und 42 Jahre, nachdem das Buch zum ersten Mal erschienen ist. Aber es hatte auch 1973 schon, oder 72, hatte C.P. Snow in der Financial Times geschrieben, warum ist dieses Buch nicht berühmt? Und John Williams Freunde haben immer gewitzelt und haben gesagt, John ist dafür berühmt, nicht berühmt zu sein. Aber es war einfach nicht die Zeit für dieses Buch. Es war die Zeit des Vietnamkrieges, der Studentenproteste, der Bürgerrechtsbewegung, der Morde an den Kennedys. Es war die Zeit von LSD, Woodstock und der sexuellen Revolution. Es war nicht die Zeit für John Williams.
Aber der perfekte Roman ist Stoner, das ist damit gemeint.
Naja, Stoner ist genau damit, das ist gemeint. Stoner ist wirklich ein ganz ungewöhnlicher Roman, weil er zeigt die Geschichte, erzählt die Geschichte eines sehr unbedeutenden College-Professors, der von allen Seiten bedrängt wird, unter anderem von seiner wirklich hexenbösen Frau und einem niederträchtigen Kollegen. Und der allein ruht in seiner Liebe zur Literatur und in der Sprache und dem Wunsch, ein guter Lehrer zu sein für seine Studenten. Und der trotz aller lauernder Lebensverheerungen bei sich bleibt und Und genau darum ging es, John Williams, der eigentlich diesem Roman einen Satz von Ortega y Gasset voranstellen wollte. Ein Held ist der, der nur er selbst sein will. Also ein Mensch, der nach Anerkennung nicht giert und der das alles nicht braucht, weil er einfach sozusagen trotz all dem, was um ihn herum geschieht, auch wenn Leute ihn wegschubsen, denunzieren und sonst was machen wollen, der einfach sozusagen seine innere Würde behält, sagen wir es mal so. Und Stoner findet genau das auf seinem Totenbett, also diese Selbstanerkennung und diese Würde. Und Ian McEwan hat übrigens gesagt, das sei die schönste Sterbeszene, die er jemals gelesen hätte. Auf dem Totenbett überkommt Stoner eine Art Freude und eine Gewissheit und eine Kraft, weil er weiß jetzt und er fühlt, wer er ist und wer er gewesen ist. Und Williams selber hat darüber mal gesagt, er hat gesagt, ich verstehe gar nicht, warum die Leute alle sagen, Stoner sei so ein trauriges und schwieriges Buch. Der Mann ging es doch gut. Der hat geliebt, was er tat. Und auf dem Totenbett hat er etwas erreicht, was wir alle fast nie schaffen, nämlich eine eigene Identität.
Hat denn John Williams selbst auch so ein poetisches Leben geführt? War es ja eigentlich auch nur durch Literatur zu verstehen?
Also wie jeder Schriftsteller hat natürlich auch Williams sein Leben hineingeschrieben in seine Romane. Er hat ja übrigens überhaupt nur 4 Romane geschrieben. Aber um bei Stoner zu bleiben, auch William war ein College-Professor. Und zwar hoch anerkannt. Er war zum Beispiel der Erste, der Creative Writing als akademisches Fach etabliert hat. Aber er hat vollkommen anders gelebt. Er war im Krieg gewesen als Funker. Das hat ihn sein Leben lang begleitet. Er war 4-mal verheiratet, Sie haben es, glaube ich, gesagt. Und die 4. Ehe hat immerhin 35 Jahre gehalten. Und er war fraglos ein selbstzerstörerischer Mann. Er hat unglaublich geraucht, trotz Lungenemphysem. Ist dann später in die Vorlesung gekommen mit einem Sauerstoffgerät und hat immer einen Zug von der Luft genommen und einen Zug von der Zigarette. Also er war schon auch ein Besessener und ein Getriebener und dem Alkohol verfallen. Also er hat viele Freunde verloren, Jobs verloren, ist ekelhaft geworden. Und sein Stoner hat also viel von dem, was er nicht hatte. Aber viele Autoren sagen ja, meine Bücher sind klüger als ich selbst. Und wie herrlich, wenn man sich schreiben kann, was man nicht ist.
Genau, oder was man eben gerne wäre, ja. Wie erzählt Charles Shields denn davon? Schafft er das da auch, was Literarisches draus zu machen aus diesem Literaturleben?
Nein, das tut er nicht. Und zum Glück kann ich nur sagen, er versucht es auch gar nicht. Also er ist wirklich kein Literat, er ist ein Biograf. Und das Buch ist auch kein großer Wurf, aber es ist eine sehr genaue, sehr liebevolle, sehr kluge, sehr gut recherchierte Lebenserzählung dieses wirklich faszinierenden John Williams. Ein kleiner Mann mit einem miesepetrigen Gesicht, einer wunderschönen Stimme, immer extravagant angezogen und zum Glück offenbar auch mit einem guten Selbstbewusstsein. Also selbst wenn die Welt nicht wusste, wie gut er war, John Williams selber hat es ziemlich genau gewusst.
Aber doch dann lieber jeder zu beneiden, der seine Romane noch nicht gelesen hat, als jetzt diese Biografie zu lesen.
Unbedingt. Und zwar nicht nur Stoner, sondern auch Augustus, auch Butcher's Crossing. Das sind faszinierende Bücher. Das sind Bücher, die einen so hineinziehen, in denen man so mitlebt, in denen man so viel begreift über das Leben und das Sein, dass man die auf keinen Fall verpassen sollte.
Und wenn man dann, da es ja nur 4 sind, schon durch ist, dann kann man noch die Biografie lesen, um sich ein bisschen zu trösten. Das ist schon vorbei. Ist.
Ja, man sollte die unbedingt lesen, weil es ist einfach schön, etwas mehr über diesen Mann zu wissen. Weil jemand, der so allein die Geschichte, wie er wiederentdeckt worden ist, das könnte man schreiben wie ein Roman und wie ein Krimi. Weil es ist unglaublich, wie langsam das gekommen ist. Also wie gesagt, das erste, Sie haben es erwähnt, 1999, aber wirklich erfolgreich ist er erst 2013 geworden. Das war dann über 60 Jahre, über 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert, nachdem das Buch erschienen ist. Also das sind großartige Geschichten und insofern lohnt es sich auch, über den Autor zu lesen.
Gabriele von Arnim über Charles J. Shields Biografie von John Williams, der Titel Der Mann, der den perfekten Roman schrieb, Stoner und das Leben des John Williams. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Jochen Stremmel, erschienen bei DTV für 26 Euro. Immer freitags gibt es bei uns Leseempfehlungen direkt aus der Buchhandlung. Heute ist das die Buchschatulle in Osterholz-Scharmbeck. Geführt wird das mehrfach ausgezeichnete Schatzkästchen von 2 Schwestern, von Ute und Sabine Gartmann. Und mit letzterer bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Frau Gartmann.
Hallo.
Sie wurden ja als eine der 3 besten Buchhandlungen Deutschlands schon mal ausgezeichnet, auch für Ihre Leseförderung. Und Sie haben sich ja auch so einen hübschen Namen gegeben, in dem schon einiges mitschwingt. Was ist denn das Schatzkästchenartige an Ihrem Laden? Wie würden Sie das jemand erklären, der das Geschäft gar nicht kennt?
Naja, es ist einmal so, dass es der Name ein bisschen damit zusammenhängt, dass es 1979 gegründet worden ist. Und da hatte man es gerne so ein bisschen kuschelig und ein bisschen gemütlich. Zwischendrin waren wir ein bisschen unglücklich und mittlerweile haben wir uns doch wieder dem Namen angenähert, weil wir denken, man kann bei uns gut stöbern und staunen und Schätze entdecken. Also nicht nur so die üblichen Stapel von Büchern, sondern wir legen schon auch Wert drauf, besondere Bücher zu haben und auch so ein bisschen quer zu denken. Und wir haben halt auch ganz hübsche Geschenkartikel, aber der Schwerpunkt ist schon auf einem literarischen Programm.
Und Sie machen ja auch viel, um diese Schätze, die Sie in der Buchhandlung haben, den Leuten näher zu bringen. Sie haben zum Beispiel auch sogar ein Video, die Dofis fürs Lesen. Was ist das denn?
Ja, das Dofi ist sozusagen die Abkürzung für Donnerstagsfilme. Und das sind Filme, in denen meine Schwester und ich uns unterhalten. Die Filme sind ganz kurz, zwischen 45 Sekunden und maximal einer Minute, weil wir gemerkt haben, dass dann man leicht ungeduldig wird, wenn man da im Internet rumsurft. Und deshalb wollten wir das gerne kurz und knackig haben. Wir erzählen nicht so wahnsinnig viel über die Bücher, aber wir erzählen, was uns daran gefallen hat und wie wir darauf gekommen sind. Und es sind halt manchmal auch so, dadurch, dass wir ja Schwestern sind, so familiäre Anekdoten mit dabei. Und wir hoffen immer, dass es den Leuten so viel Spaß macht, wie uns die Produktion, die Filme anzuschauen.
Und ist da auch eins der Bücher schon dabei gewesen, die Sie jetzt für uns ausgesucht haben?
Ah, das weiß ich gar nicht. Es könnte sein, das Hummerleben von Erik Fosnes Hansen. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Das habe ich auch gelesen, das Buch. Das war ja auch groß beim Norwegen-Auftritt dieses Jahr bei der Buchmesse. Was gefällt Ihnen so an dem Buch?
Uns hat vor allem halt diese Connection mit Norwegen als Gastland der Buchmesse gefallen. Wir fanden den Auftritt von den Norwegern einfach grandios und haben deshalb ganz viel gelesen. Und dieses von Hansen mochte ich von der Atmosphäre her so gerne, weil es ja aus der Sicht dieses 13-jährigen Seth geschrieben ist. Der merkt, dass seine Großeltern Probleme haben, aber er findet nicht so richtig raus, welche Probleme. Er versucht ja auch über seine Eltern genaueres rauszufinden. Und was ich besonders mochte, ist, dass es nicht nur einfach eine stringent erzählte Geschichte ist, sondern dass es so kleine Einsprengsel gibt. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, der Seth sammelt ja Briefmarken. Mhm. Und Briefmarken finde ich völlig langweilig, belanglos und alles Mögliche. Aber das Sammeln von Briefmarken hat der Hansen mir echt nahegebracht. Also wie spannend das sein kann. Und der Seth versucht dann ja auch immer diese Briefmarken von seinem Großvater zu erbetteln. Das fand ich einfach toll. Und darüber gibt es, also solche Einsprengsel oder solche Ausflüge gibt es ja mehrfach in dem Buch.
Das spielt ja in einem Berghotel in Norwegen und da hat er ganz viel Sinn für solche schönen Details und für so irgendwelche altmodischen Stimmungen. Das fand ich auch.
Ja, und also die Sprache ist halt auch toll. Also das ist eine anspruchsvolle Sprache, ohne dass es irgendwie zum Kauen ist. Also das ist, ohne dass es anstrengend wird. Aber man merkt an dem Buch und wahrscheinlich auch an der sehr guten Übersetzung, was man mit Sprache alles machen kann. Und das finde ich toll.
Und da haben Sie dann auch ein Jugendbuch ausgesucht, wo der Autor auch sehr für seine Sprache besonders gelobt wird, nämlich Jason Reynolds. Und von Anja Hansen-Schmidt ist dieses Buch letztes Jahr mit dem Kinder- und Jugendliteraturpreis Lux ausgezeichnet. Ghost, jede Menge Leben. Was ist so toll an dem Buch?
Also Ghost ist ja der Auftakt von vier Büchern, die alle schwarze Kids in den USA beschreiben, die es nicht besonders einfach haben und die anfangen, Leichtathletik zu machen. Und Ghost hat aus sehr ernsthaften Gründen angefangen, sehr, sehr schnell zu laufen. Also er hat so Gewalterfahrungen mit seinem Vater und läuft und genießt das auch total. Und das, was ich so gut finde an dieser ganzen Reihe ist, dass der Trainer von dieser Leichtathletiktruppe so außergewöhnlich ist. Also bei Ghost ist es so, dass er die Neuen in der Gruppe auffordert, ihm etwas zu erzählen, was sie noch nie jemandem anders erzählt haben. Und dadurch kriegt er die Jugendlichen zum Laufen, als Teambildung und solche Geschichten. Und ich finde, das ist ein ideales Buch, um Jugendliche zum Lesen zu bringen, die sonst sagen, ach naja, eigentlich mache ich lieber Sport. Weil es geht eben um Siegen, es geht um Verlieren können, es geht um Ehrgeiz, es geht um die Lust an der Bewegung. Und das finde ich, mit diesen nachdenklichen Einsprengseln, finde ich das perfekt.
Und Sie haben noch was für den Lesernachwuchs, ein Buch, das zeigt, dass man mit Büchern auch was ganz anderes noch machen kann, außer lesen, ne?
Ja, ich mag keine Bücher, nie, niemals, nie. Handelt von einem kleinen Mädchen, die permanent Bücher geschenkt kriegt, also von wohlmeinenden Verwandten. Und sie ist völlig abgenervt. Sie mag keine Bücher, sie will nicht lesen, sie will die auch nicht angucken. Und sie stapelt die und es werden immer mehr. Und irgendwann kommt dieser Stapel ins Rutschen. Und durch dieses Rutschen kommt das kleine Mädchen in verschiedene Buchgeschichten rein und merkt plötzlich, wie vielschichtig Bücher sind, wie viele Anregungen es gibt, was man für tolle Geschichten erfahren kann. Und am Schluss hat sie das Gefühl, ach, also lesen ist doch gar nicht so doof.
Finden wir ja auch, ne, Frau Gartmann?
Stimmt.
Sabine Gartmann, vielen Dank für diese Empfehlungen.
Ja, ich danke Ihnen.
Und die Empfehlungen von Sabine Gartmann sind Erik Vossners Hansens Roman Ein Hummerleben, der ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, dann das preisgekrönte Jugendbuch Ghost, Jede Menge Leben von Jason Reynolds, das bei DTV erschienen ist, und Emma Perrys Kinderbuch Ich mag keine Bücher, nie, niemals, nie, illustriert von Sharon Davy aus dem Dragonfly Verlag. Und hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur geht es gleich um den ältesten Musikverlag der Welt. Breitkopf und Hertel feiert sein 300-jähriges Bestehen am Wochenende mit einem Symposium in Berlin.